glaube, ich predige jetzt seit 8 Jahren mittlerweile und kann mir eigentlich immer noch fast nichts Schöneres vorstellen. Also früher wollte ich immer unbedingt Lobpreisleiter werden, weil ich dachte, das muss der Hammer sein, irgendwie so immer in der Gegenwart Gottes und dann total selbstvergessen mit der Gitarre auf der Bühne stehen und so lange spielen, bis schon keiner mehr im Raum ist irgendwie und man alleine dann irgendwie immer noch so vor dem Thron Gottes her und her klampft. Aber mittlerweile muss ich sagen, so Prediger sein ist auch gar nicht schlecht. Also man verbringt viel Zeit irgendwie im Wort Gottes und natürlich demnach auch mit Gott und dann irgendwie das alles weitergeben, ist auf jeden Fall auch eine richtig schöne Sache. Ich möchte ganz gerne über ja was Ähnliches predigen, wie Hannes gerade gesagt hat. Also es geht um das Thema Jüngerschaft eigentlich. Ich hatte das auf dem letzten GEMA auch schon angekündigt, dass das dieses Jahr ein großes Thema werden wird. Und ich will jetzt nicht sagen, wie das so das Jahresthema ist, wo dann jede Predigt 2006 über Jüngerschaft und Nachfolge handelt. Das wäre vielleicht ein bisschen derbe. Aber ich denke mal, dass das immer wieder mal irgendwie vorkommen wird, weil das einfach irgendwie was ist, was Gott uns als Leitungskreis so aufs Herz gelegt hat und wo ich auch irgendwie immer wieder so beim Beten merke, dass das, glaube ich, eine richtig wichtige Sache ist, dass wir Jesus nachfolgen lernen. Das ist also der Bereich der Jüngerschaft, dass wir durch dick und dünn irgendwie mit unserem Gott gehen. Und da gibt's natürlich auch einiges drüber zu predigen. Und ich muss sagen, dass ich da immer ungerne drüber gepredigt habe. Also mir liegen irgendwie mehr so diese Themen irgendwie mit Liebe Gottes und ach, diese ganzen schönen auferbaulichen Sachen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es eine andere Seite gibt oder vielmehr, es ist nicht wirklich eine andere Seite. Es gehört genauso irgendwie dazu, zur Nachfolge Jesu. Nicht bloß irgendwie die Liebe Gottes, sondern eben auch irgendwie Mitarbeit, irgendwie Gemeinde bauen. Reich Gottes geht immer eigentlich über Gemeinde und deswegen, wenn wir sagen, dass wir Gottes Reich sehen wollen in dieser Welt, dann müssen wir uns daran gewöhnen, dass das immer was damit zu tun hat, dass wir in Gemeinde mitarbeiten und Gemeinde voranbringen. Und Jüngerschaft hat irgendwie etwas mit Finanzen zu tun, so ein Bereich, über den ich unheimlich ungerne predige, obwohl ich das in meinem Leben eigentlich sehr sinnvoll irgendwie finde, aber trotzdem, wo ich es immer sehr unangenehm finde, über Zehnten und solche Sachen irgendwie zu predigen. Sicher steht es in der Bibel und es ist irgendwie absolut entscheidend, aber irgendwie macht mir das selber persönlich nicht so richtig viel Spaß und deswegen habe ich mich da immer so ein bisschen drum rumgedrückt und merke aber irgendwie, dass Gott eigentlich immer mehr irgendwie auch an mir dran ist und sagt, hey Storch, ich habe dich nicht berufen, irgendwie deine Lieblingsthemen zu predigen, sondern mein Wort zu predigen. Und Paulus macht dann irgendwie ein paar Mal richtig harte Sachen und sagt irgendwie, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, alles. Und wo ich dann mich manchmal frage, ob ich auch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt habe und eigentlich dann sagen muss, naja, vielleicht nicht den ganzen. Also so ein paar Teile schon, vielleicht auch ein paar ziemlich viele Teile. Aber es gibt so ein paar Dinge, um die ich mich irgendwie gerne rumdrücken möchte. Und ich habe mir einfach vorgenommen für 2006, ich werde mich nicht mehr darum rumdrücken, sondern das wird in meinen Predigten vorkommen, das wird einen legitimen Platz finden und da müsst ihr dann einfach durch. Ja, und wenn euch das nicht gefällt, dann ja, weiß ich auch nicht genau, was wir dann machen. Lassen wir uns dann was einfallen. Könnt ihr euch dann an irgendwelche Leute wenden, die ich nicht kenne. Aber ich möchte gerne heute über Matthäus predigen, Matthäus 16. Und es geht um zwei Feinde, die sich uns immer wieder in den Weg stellen, wenn es darum geht, Gottes Reich voranzubringen und das zu tun, was Gott uns eigentlich aufs Herz gelegt hat. Matthäus 16, falls ihr Bibeln mit habt, ab Vers 21. Falls jemand Bibel mit hat, könnten wir das Licht ein bisschen hochdrehen, dann könnten die nämlich auch da reingucken. Aha. Okay, vielleicht sollten wir dann für solche Aktionen Sonnenbrillen vorne verteilen. Das sah sehr nach Blendung aus. Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott behüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen, das geht gar nicht, komm nicht in die Tüte, das darf nicht sein. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, du willst mich zu Fall bringen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Yeah, eine ermutigende Stelle. Ich habe da in der letzten Woche irgendwann auf Mirkos Blog so ein Video gesehen. Das hat mich irgendwie total inspiriert. Das gleich irgendwie dreimal oder sowas geguckt, weil ich das total witzig fand einfach. Und es hat mich an diese Stelle erinnert. Und ich wollte es eigentlich mitbringen, aber das Problem ist, dass das Ding auf Englisch ist und dann wollte ich das jetzt auch nicht irgendwie synchron dann mitsprechen und wusste nicht, ob ihr jetzt alle irgendwie gut Englisch versteht. Und deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch das einfach mal. Und zwar ist das so eine Geschichte von Jesus und dem Terminator und auch irgendwie richtig gut gedreht. Und es ist halt einfach, Jesus macht irgendwie so seinen Job und ihm zur Seite steht Arnold Schwarzenegger alias Terminator und versucht alle seine Hindernisse, alles irgendwie, was Jesus im Weg steht, beiseite zu räumen. Und er ist so ganz am Ende, das ist meine Lieblingsszene, ist irgendwie dieser riesenlange Tisch und die Jünger sind so beim letzten Abendmahl und alles ist irgendwie so eine total friedliche, entspannte Szene. Jesus steht gerade und Jesus ist wirklich, wie man ihn sich vorstellt, irgendwie ein schmucker Jüngling mit langen Haaren und hat schon eine total friedvolle Ausstrahlung. Und er redet halt gerade über so ein paar Sachen und ich glaube irgendwie, es ist so diese Stelle, wo er anfangen will, das Brot zu brechen. Da fliegt auf einmal die Tür auf und der Terminator steht mit einer riesen Wumme in der Tür. Und dann sieht man so irgendwie diese Scan-Funktion, die der ja immer hat, ne, wenn man so durch seine Augen guckt. Und er checkt irgendwie alle Leute durch und bei Judas irgendwie fängt es an, rot zu blinken. Und dann steht der Betrüger und der holt irgendwie so die Knarre und pang! Moment, lädt natürlich erstmal. Und Judas fliegt irgendwie sofort irgendwie 3 Meter zurück und rutscht über den Tisch und liegt tot da. Und Jesus springt auf und ist total schockiert und sagt, hey Mann, du kannst Judas doch nicht umbringen. Und der Terminator so, er wird dich verraten. Und Jesus, ich weiß, das gehört zum Plan. Und geht dahin zu Judas, legt ihm die Hände auf. Es kommt ein übernatürliches, helles Licht. Und Judas setzt sich wieder auf und lebt. Und der Terminator lädt seine Wunde durch. Und Judas rutscht irgendwie gleich nochmal irgendwie 3 Meter über den Tisch herum und liegt wieder tot da. Und Jesus springt wieder auf und ist diesmal echt schon so ein bisschen zorniger und sagt, Mann, da ist ein Plan hinter, hör endlich auf Judas umzubringen, das geht gar nicht. Und dann der Terminator, Buschfeuer auf 10 Uhr und alle drehen sich um und er wieder. Und Judas rutscht so die letzten paar Meter über den Tisch und fällt hinten runter. Und Jesus ärgert sich echt total darüber und macht den nochmal richtig an den Terminator und sagt, jetzt hör endlich auf, hier den Judas umzubringen. Ich brauch den noch. Da ist ein Plan hinter. Der muss mich doch verraten. Und danach noch die Abschlussszene, wie Jesus so das Kreuz durch Jerusalem trägt und überall so heulende Frauen und der Terminator dazwischen, stellt euch nicht an, er kommt wieder. Und ich hab das gesehen und hab das gleich nochmal gesehen und dann nochmal Alex gezeigt und hab ich es nochmal gesehen, weil es so cool war. Und dann muss ich natürlich sofort an diese Stelle da denken, Matthäus 16, die Geschichte mit Petrus. Und wo der Jesus ja genau wusste, er hat irgendwie was vor, er soll das Reich Gottes bauen auf dieser Welt. Und er war ja nicht zufällig hier, sondern es gab einen Auftrag, der hat schon im Himmel festgestanden. Nämlich, werd Mensch, geh auf die Erde, mach eine Schreinerausbildung, bau ein paar Tische, fang an zu predigen mit ungefähr 30 Jahren, zeig den Leuten das Reich Gottes, heil ein paar Typen, bring deinen Jüngern was bei und dann werd gekreuzigt, stirb und steh auf. Und das war der göttliche Plan für Jesus und das hat Jesus gewusst. Und Jesus hat gewusst, dass das mit Schmerzen verbunden sein wird. Jesus hat gewusst, dass das unangenehm sein wird. Und ich glaube, dass der Geist Gottes in Jesus, also diese göttliche Seite Jesu, sich die ganze Zeit schon fast gefreut hat darauf und gesagt hat, jawohl, irgendwie diesen Auftrag will ich ausführen. Ich will, dass das Reich Gottes auf diese Welt kommt. Ich will, dass Gottes Reich gebaut wird. Aber auf der anderen Seite war auch diese menschliche Seite von ihm da und er war 100% Mensch, wie wir glauben. Und die hatte überhaupt keinen Bock auf Kreuzigen. Und kein Mensch hätte Bock darauf, irgendwie zu sterben und gefoltert zu werden und diese ganzen Dinge. Und so glaube ich, dass Jesus echt manchmal Angst hatte vor dem Tod. Und dass Jesus manchmal Angst hatte vor diesem Weg, den Gott ihnen leitet. Und dass es nicht immer irgendwie so, ja, eitel Sonnenschein irgendwie war, irgendwie bei Jesus, sondern dass er irgendwie auch diese Anfechtung hatte, ich will eigentlich nicht, ich will gar nicht irgendwie gekreuzigt werden, ich will nicht sterben, ich will irgendwie wie jeder andere Mensch leben, vielleicht mal heiraten, Kinder in die Welt setzen, was weiß ich, was er so für Vorstellungen hatte, aber ich will nicht so sterben. Und da war es natürlich klar, wie das Petrus echt eine richtige Anfechtung für ihn war. Und er wollte jetzt nicht sagen, wie das Petrus der Teufel ist oder dass Petrus besessen war oder so, sondern wie das Petrus ihn echt versucht hat in diesem Moment und in diese Kerbe reingeschlagen hat, so dass Jesus sich echt dagegen wehren musste und ihm ganz klar irgendwie den Mund verbieten muss, hör auf, mir so eine Scheiße zu erzählen, weil wenn alle Leute um mich herum das sagen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe, ich brauche deine Unterstützung eigentlich auf dem Weg zum Kreuz und ich brauche niemanden, der mich vom Kreuz wieder wegbringt. Und Petrus, der hat das überhaupt nicht gerafft. Und dann kurz drauf im Garten Gethsemane, als Jesus verraten war schon längst und dann von der Polizei verhaftet wird, da hatte Petrus seine Lektion immer noch nicht drauf und hatte extra ein Schwert mitgebracht und hat dem einen hohen Priesterknecht noch irgendwie ein Ohr abgehauen in dem Versuch, Jesus zu retten, weil er es immer noch irgendwie nicht kapiert hatte, dass diese ganze Sache dazugehört. Und da hat Jesus dem das Ohr wieder angeklebt, eine richtig coole Geschichte, irgendwie Petrus, der versucht, irgendwie so das Reich mit seinen Vorstellungen zu bauen und ganz menschlich da handelt und Jesus, der es immer wieder irgendwie durchkreuzt und den dann wieder heilt, irgendwie den armen hohen Priesterknecht und dann doch irgendwie so den Weg zum Kreuz schafft. Und mich hat das echt immer total beeindruckt, die Geschichte. Also sowohl irgendwie das im Garten mit dem Ohr, das fand ich immer richtig heftig, aber auch irgendwie diese Geschichte, wo Jesus den Petrus so heftig anraunzt und wo man einfach diese menschliche Seite merkt, irgendwie die wirklich keinen Bock drauf hat, gekreuzigt zu werden und für die es eine richtige Anfechtung ist, einfach was anderes zu machen, nach Afrika auszuwandern oder keine Ahnung was und nicht irgendwie den Weg zum Kreuz zu gehen. Und ich glaube, dass es eigentlich bei uns genau das Gleiche ist. Und dass wir teilweise in einer sehr ähnlichen Situation sind wie Jesus, will das jetzt nicht irgendwie, ist nicht gotteslästerlich gemeint oder so, aber dass es bei uns ja eigentlich genau das Gleiche ist, dass der Geist Gottes in uns drin ist, dass Gott selber in unserem Leben ist. Und dass Gott, glaube ich, eine Sehnsucht danach hat, dass sein Reich gebaut wird und irgendwo in uns drin etwas ist, was das will. Was will irgendwie das Reich Gottes gebaut wird, was sich einsetzen will, was Bock da drauf hat, irgendwie zu kämpfen, irgendwie für das Gute, was Bock drauf hat, irgendwie Gemeinde zu bauen, damit irgendwie Gottes Herrlichkeit in dieser Welt immer bekannter ist. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine ganze Menge in uns drin, das da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das mit Sicherheit bei jedem von uns so, dass in uns drin etwas ist, das sagt, ach nee, diese ganze Sache mit Kreuz auf uns nehmen, was Jesus da gesagt hat, das ist überhaupt nicht meine Schiene, das ist nicht mein Ding, das will ich gar nicht machen. Kreuz auf sich nehmen heißt Selbstverleugnung, heißt irgendwie Sachen zu machen, die einem nicht direkt Spaß machen und da habe ich überhaupt gar keinen Bock da drauf. Und wenn Hannes da sagt, dass da Leute im Putzteam schon um 7:30 hier Sonntagmorgens da sind, hey, dann ist das, glaube ich, echt so eine Sache, wo diese andere Seite in uns sagt, nee, komm, lass das sein. Steh nicht irgendwie um 6 auf. Nicht schon sonntags auch noch. Das geht überhaupt nicht. Bleib doch irgendwie viel lieber liegen. Und mir ist das so klar geworden, dass es eigentlich oft irgendwie die besten Freunde von uns sind, die Leute, die es am allerbesten mit uns meinen, die uns am meisten davon abhalten wollen, Gottes Weg zu gehen. Und Petrus war mit Sicherheit einer der besten Freunde überhaupt von Jesus. Ich glaube, Petrus war so jemand, der für Jesus hätte sterben wollen, der irgendwie an Jesus gehangen hat, irgendwie der voll auf Jesus gestanden hat, irgendwie der echt ein Freund von Jesus war und der aus einer richtig guten Motivation heraus, nicht irgendwie, weil er Gottes Pläne irgendwie zunichte machen wollte, sondern aus einer richtig guten Motivation heraus gesagt hat, Mensch, Jesus, mein bester Freund, du sollst nicht gekreuzigt werden, das werden wir irgendwie ändern, da sei Gott vor, das soll nicht passieren. Und ich glaube, das ist einfach genau das Gleiche, wie bei uns ist. Dass oft irgendwie die Leute, die uns am meisten irgendwie davon abhalten, Gottes Reich zu bauen oder überhaupt erstmal in Gottes Reich reinzukommen, die sind, die es mit uns am allerbesten meinen. Und das fängt meistens schon lange an, bevor wir angefangen haben, mit Gott zu leben. Wenn man gerade so auf dem Weg ist und darüber nachdenkt, sich zu bekehren und Jesus ins Leben zu lassen, dann hat man immer einen ganzen Haufen gute Ratgeber, beste Freunde und beste Freundinnen, die einem ganz vehement davon abraten und sagen, mach das nicht. Gemeinde ist irgendwas Komisches und Glauben, irgendwie, da muss man seinen Kopf abdrehen, irgendwie, da darf man nicht irgendwie groß nachdenken und macht das nicht und die uns davor bewahren wollen und wo man immer irgendwie so einen Widerstand erstmal irgendwie durchbrechen muss, um wirklich auf diesen Weg Gottes draufzukommen. Und nachher ist das dann oft so, dass man zwar mit Jesus leben kann und auch irgendwie eine Menge Spaß mit dem haben kann, solange man nicht anfängt, richtig aktiv Gottes Reich zu bauen. Aber wenn man dann anfängt, dann kommen immer wieder irgendwie gute Freunde und sagen, hey, mach das nicht. Das ist irgendwie so komisch, wie du jetzt draufkommst, dass du immer irgendwie zur Gemeinde läufst, dass du immer irgendwie Flyer in der Tasche hast, oder dass du immer irgendwie mit der Nase in der Bibel hängst. Das ist so komisch und du warst doch früher irgendwie so ein entspannter Typ und jetzt auf einmal irgendwie drehst du hier so total religiös ab und die nutzen dich doch eh nur aus in der Gemeinde und das ist alles total kacke eigentlich, was du machst und mach das nicht. Und es sind wieder eigentlich irgendwie total wohlmeinende Leute. Und es ist wieder irgendwie das gleiche Prinzip wie bei Jesus. Eigentlich will man gerne, will sich gerne einsetzen, will gerne, dass das Reich weiterkommt. Aber da sind einfach ein ganzer Haufen Ratgeber, die sagen, nee, lass das nicht. Also Ratgeber war jetzt nicht persönlich gemeint, Markus. Es war, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Also jedenfalls irgendwie ein Haufen Ratgeber, die sehr gut mit einem meinen, aber uns trotzdem versuchen, vom Weg Gottes abzubringen. Und ich glaube, der größte wohlmeinende Ratgeber, das sind halt oft wir selber, die wir uns selber irgendwie sagen, nee, Einsatz, das hat irgendwie viel zu viel mit Selbstverleugnung zu tun und Selbstverleugnung ist so eine fiese Sache, mach das lieber nicht. Und ich glaube, jeder von uns hat echt so einen Terminator in sich drin, der jedes Mal, wenn Gott sagt, mach doch mal dieses oder jenes, sofort irgendwie so seine Wumme rausholt und sagt, nein, das soll dir nicht passieren. Das soll dir nicht passieren, dass du etwas von deinem Geld abgibst. Das soll dir nicht passieren, dass du morgens um 6 aufstehst, um zu putzen. Das soll dir nicht passieren, dass du irgendwie 3-mal in der Woche zum Proben gehst. Das soll dir nicht passieren, dass du jede Woche in Gottesdienst gehst und deswegen nachts nicht die ganze, Samstag die ganze Nacht durchfeiern kannst, weil du morgens schon um 9 aufstehen musst. Das soll dir alles nicht passieren. Und dieser Terminator, der hat sogar einen Namen, der Paulus hat da ein paar Mal irgendwie drüber gepredigt und speziell im Römerbrief hat er einiges darüber geschrieben und sagt, hey, wir haben ein Fleisch. Fleisch nennt Paulus das. Und das Fleisch, irgendwie das kämpft eigentlich gegen unseren Wunsch, etwas Gutes zu tun, das, wo Paulus Geist irgendwie zu sagt, da ist immer irgendwie so ein Widerspruch, immer oder so ein Widerstand. Immer wenn wir irgendwie etwas Jesus-mäßiges machen wollen, steht sofort irgendwie der Fleisch-Terminator auf und zückt seine Waffe und sagt, nee, mach das nicht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, den Terminator umzubringen. Das stelle ich mir sowieso eigentlich richtig cool vor. Das ist ja in 3 Teilen, Terminator hat das ja nicht funktioniert. Also jedes Mal sind die Gegner besser geworden und dann hat er ja jetzt sogar irgendwie noch diesen T-100 oder 3000, ich weiß nicht mehr, wie hieß der noch, Ferry, der letzte. Ich glaube, ja, also diese alte halt da, ne? Und nicht mal wie die hat er platt gekriegt, aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe eigentlich ist, diesen Fleischterminator zu überwinden und das zu machen, was eigentlich auf Gottes Agenda irgendwie für unser Leben steht und uns durchzusetzen und das zu machen, was von Gott her gut ist. Und ich weiß gar nicht, warum ich das so schwierig finde, über solche Sachen zu predigen. Da habe ich irgendwie jetzt heute Nachmittag echt irgendwie 3 Stunden oder sowas gebetet, weil irgendwie habe ich immer so einen Widerstand gespürt und habe es immer noch nicht so ganz raus. Und ich habe eigentlich so für mich in meinem eigenen Leben, habe ich festgestellt, dass es total geil ist, in Gottes Maßstäben zu leben und eigentlich alles, will gerne alles leben, was in der Bibel steht und merke irgendwie in meinem Leben, dass das eine richtig gute Sache ist. Und trotzdem habe ich immer so eine Scheu irgendwie über sowas zu predigen, über Finanzen und Mitarbeiterschaft. Ich weiß echt nicht so genau warum, weil ich eigentlich weiß, dass es cool ist. Und bei mir war es so, als ich mich bekehrt habe, ungefähr das erste, was Gott überhaupt zu mir gesagt hat, war, Storch, du sollst mal Prediger werden. Das ging natürlich nicht sofort. Also ich meine, wer lässt schon irgendwie jemanden, der irgendwie 2 Tage Christ ist, irgendwie gleich auf eine Bühne. Aber ich hatte sofort so diesen Drang in mir drin. Ich wollte unbedingt irgendwie etwas für Gott machen. Und dann war das irgendwie erst nicht so gut möglich. Und dann habe ich irgendwie Flyer gemacht und grottige Flyer und habe die irgendwie hinter jeden Scheibenwischer geklebt. Und dann habe ich irgendwie ein Buch übersetzt, das niemals rausgekommen ist. Und alles Mögliche halt irgendwie gemacht, damit Gottes Reich nach vorne kommt. Und dann habe ich irgendwann die CGW kennengelernt und bin da Mitglied geworden und habe gehört, dass man da putzen kann. Und habe mich sofort mit so einem Putzteam angemeldet, was auch echt eine total coole Aufgabe war. So dieser riesengroße Gottesdienstraum und dann kriegtest du so einen kleinen Handstaubsauger. Das war echt so wie mit der Zahnbürste den Flur wischen. Und dann irgendwie also 3 Stunden oder 4, ich weiß nicht, wie lange das immer gedauert hatte, mit diesem kleinen Handstaubsauger da durch. Und es war richtig viel Zeit zum Beten und es hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Und dann kam wieder die nächste Aufgabe. Ich habe eine Webseite da gemacht. Dann habe ich angefangen, da Bass zu spielen im Gottesdienst. Und es war immer wieder eigentlich so dieses Drängen des Geistes da. Ich muss irgendetwas machen, weil ich gerne irgendwie will, dass Reich Gottes gebaut wird. Und auf der anderen Seite war immer irgendwie so diese Stimme sowohl des Fleisches da, als auch irgendwie der Freunde. Wenn man dann irgendwie abends um 10 irgendwie von der Party gegangen ist, dann kamen natürlich irgendwie Leute, die sagten, ey, wie bist du denn drauf? Wir können auch nicht machen. Und wie Partys gehen bis 6 Uhr morgens und da kann man nicht um 22 Uhr schon gehen. Und wenn du dann gesagt hast, so ja, aber ich habe morgen wie 2 Gottesdienste, in denen ich Musik mache und davor ist noch Vorgebet und dann ist hier und dann ist da irgendwie noch was und das ist ein ganz schön stressiger Tag, dann haben dich natürlich auch alle irgendwie angeguckt und gesagt, hey, das ist ja komisch, wie du drauf bist und mach das doch nicht. Solches passiere dir doch nicht. Und manchmal war natürlich dann auch irgendwie das Fleisch, das morgens dann gesagt hat, ach was, ich bleib lieber liegen und irgendwie quittiere den Dienst und es muss doch irgendwie in der 500-Mann-Gemeinde noch mehr Leute geben, die den Bass bedienen können und so. Aber trotzdem, irgendwie ist immer beides da, irgendwie so dieser Drang irgendwie von Gott, etwas zu machen und dieser Drang des Fleisch-Terminators, es nicht zu machen. Und ich glaube echt von ganzem Herzen, dass es nicht möglich gewesen wäre für mich, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, also auch wo ich geistig bin, ohne diese Sachen zu machen. Und ich glaube, dass da echt so ein biblisches, geistliches Prinzip da ist, dass man sicherlich irgendwie mit Gott leben kann und auch manches irgendwie von Gott bekommt, wenn man schön zu Hause ist und stille Zeit macht, dass aber doch irgendwie sehr vieles im Reich Gottes auch daran gekoppelt ist, dass wir Gottes Werk machen und Gottes Reich bauen, uns manchmal irgendwie in der Öffentlichkeit für Gott gerade machen und zu ihm stehen und dass wir das Beste von uns, unsere Zeit und uns selber hineingeben, damit Gottes Reich gebaut wird. Und ich merke das einfach so bei mir selber irgendwie, dass ich irgendwie sehr gerne irgendwie über das predige, was Gott für uns getan hat. Und das ist ja auch ein riesengroßes Thema und ich mag das Evangelium und ich mag den Tod Jesu und ich mag die Gaben des Geistes und ich liebe diesen ganzen Bereich. Aber dass es manches Mal irgendwie so ist, dass ich das Gefühl habe, dass es mehr gibt als das, dass es nicht nur darauf ankommt, was Gott für mich getan hat, sondern dass es manchmal irgendwie auch die Frage ist, was ich für Gott tun kann. Und ich glaube, dass wirklich vieles irgendwie im Reich Gottes und am geistlichen Wachstum daran hängen kann, dass wir oft so da drin sind, immer Gott segne mich hier, Gott segne mich da und ich mich meiner mir, Jesus segne diese 4 und gib mir irgendwie noch mehr, aber dass irgendwie sehr wenig irgendwie auf der Output-Seite da ist und wenig irgendwie von uns dann wieder in das Reich Gottes hineinfließt. Und ich glaube, dass das echt manchmal irgendwie eine Barriere sein kann, weswegen so wenig irgendwie in unserem Leben passiert, weil nämlich die Gaben des Geistes und alles, was Gott gibt, nicht irgendwie dafür da ist, dass wir das haben können, sondern sie dafür da sind, dass wir andere Leute damit segnen können. Und ich glaube, dass unser Segen wächst und wir immer mehr wie vom Herrn kriegen, je mehr wir in Liebe anderen Leuten dienen und das, was wir haben, egal was das ist, anderen Leuten weitergeben, dass dadurch eigentlich so eine Multiplikation passiert und dass das, was Gott uns gegeben hat, und Gott hat jedem von uns was gegeben, hier ist keiner in diesem Raum, der nicht irgendetwas von Gott gegeben gekriegt hat, der nicht irgendetwas einsetzen kann. Und es wird, oder das war jetzt so ein langer Satz, dass ich mich verhaspelt habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich angefangen habe, mache ich nochmal von vorne. Also ich habe so einen Film gesehen. dass das mehr wird jedenfalls. Nicht wie wenn wir es eingraben und wenn wir es nur für uns behalten, sondern dass es dann mehr wird, wenn wir anderen Leuten etwas davon abgeben und wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, wieder in sein Reich hineinfließen lassen. Und da möchte ich euch einfach echt ermutigen, scheißt irgendwie auf schlechte Ratgeber und scheißt auf das Fleisch und scheißt auf die ganzen Terminator-Dinger, die uns abhalten wollen. Hey, macht das vielleicht genau wie Jesus. Und wenn irgendjemand euch abhalten will, Gottes Reich zu bauen, und wenn ihr selber das seid, dann hilft vielleicht irgendwie ein knackiges, lautes: Geh hinter mich, Satan. Ich werde mich davon nicht abhalten lassen. Ich werde nicht irgendwie mich davon abhalten lassen, den Weg Gottes zu gehen. Und in Jesu Namen, schweig still. Amen. Ich würde gerne noch beten, und dann kann ja schon Muckefuck nach vorne kommen. Oh Jesus, ich danke dir für dein Reich, Herr. Und ich danke dir für Gemeinde. Ich danke dir, dass du dein Reich durch Gemeinde baust. Und dass du jedem von uns Möglichkeiten gibst, mitzumachen. Oh Jesus, ich danke dir, dass du nicht alles selber gemacht hast. Gott, ich danke dir, dass wir deine Mitarbeiter sein können. Ich danke dir, dass wir Arbeiter sein können in deinem Erntefeld. Und ich danke dir, dass es echt nichts Besseres gibt, nichts Erfüllenderes gibt, als mit dir zusammen und für dein Reich unterwegs zu sein und zu arbeiten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Motivation gibst, deinem Weg zu folgen. Gott, ich bitte dich, dass du uns ein Herz danach gibst, mir dein Reich zu bauen. Egal, ob das irgendwie in Bereichen ist, die wir gerade super cool finden, oder ob es vielleicht auch in Bereichen ist, die wir gerade super schwul finden. Ich bitte dich einfach, dass es passt, Jesus, dass wir Bock darauf haben, es zu machen. Und dass du uns allen wie diesen Spirit gibst, dass wir dein Reich vorantreiben wollen, egal was passiert und egal womit. In Jesu Namen bitte ich dich das. Gott, ich bitte dich, dass wir nicht irgendwie Leute sind, die nur gesegnet werden wollen und nicht selber segnen, sondern ich danke dir dafür, dass du uns zum Segen gesetzt hast, für viele Leute hier in Remscheid und Umgebung. Und ich bitte dich, dass wir diesem Auftrag gerecht werden und wirklich so leben, dass du durch uns andere Leute segnen kannst und dass dein Segen durch uns fließen kann. In Jesu Namen. Amen.